Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 26. September 2012. Heute mit folgenden Themen. Gesparte Energie ist die beste Energie. Unter diesem Motto fand eine Tagung zur Energiezukunft statt. Über eine Viertelmillion Flüchtlinge haben Syrien verlassen, Lagebericht aus den Nachbarländern. Und Repressionen gegen Journalisten. Die türkische Regierung will einen regierungsfreundlichen Einheitsbrei. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Hall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Ständerat befürwortet die Solidarhaftung auf dem Bau. Er ist dafür, dass Bauunternehmer auch für ihre Subunternehmen haften, wenn diese die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen verletzen oder die Mindestlöhne nicht einhalten. Jedes Bauunternehmen soll in Zukunft für die gesamte Kette von Auftragsnehmern haften. Damit will der Ständerat Lohndumping auf dem Bau bekämpfen. Mit 22-18 Stimmen wurde die Vorlage angenommen gegen den Widerstand von bürgerlicher Seite. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat. Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf verlangt, dass die Vereinten Nationen UNO rasch reformiert werden. Vor der UNO-Generalversammlung in New York hielt sie eine engagierte Rede, die UNO sei die einzige Organisation, die weltweit handeln könne und dürfe, und das müsse sie in Zukunft schneller tun. Dazu aber müsse der Sicherheitsrat reformiert werden und das Vetorecht der Mitgliedstaaten eingeschränkt werden. Ansonsten könnten breit getragene Entscheide von einzelnen Staaten blockiert werden. Aktuelles Beispiel ist der Syrien-Konflikt, wo Russland und China jegliche Initiativen der UNO durch ihr Vetorecht blockieren. Laut Agenturmeldungen warb Evelyn Wittmer-Schlumpf auch für die Schweizer Syrien-Initiative. Damit soll der UNO-Sicherheitsrat aufgefordert werden, den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten, um gegen syrische Kriegsverbrecher vorzugehen. In Griechenland steht alles still, Behörden, Schulen, Verkehr und Spitäler. Der erste nationale Generalstreik seit dem Amtsantritt der neuen Regierung hat begonnen. Die Regierung unter Antonis Samaras bereitet im Moment ein weiteres Sparpaket im Umfang von über 11 Milliarden Euro vor, mit weiteren Kürzungen bei Löhnen, Renten und Sozialleistungen. Millionen Menschen sind dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt, gegen das neue Sparpaket zu protestieren. Die Regierung in Athen steht unter großem internationalen Druck. Nur wenn sie die Sparauflagen erfüllt, erhält Griechenland die dringend benötigten Gelder von der EU und dem Internationalen Währungsfonds IWF. In Spanien sind die Proteste gegen den Sparkurs der Regierung eskaliert. Gestern Abend wurden bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten über 60 Personen verletzt. Tausende Menschen haben laut Agenturmeldungen an den Protesten rund um das Parlament teilgenommen, die Mehrheit blieb friedlich. Die Demonstranten verlangen, dass der rigide Sparkurs abgebrochen wird, die Regierung zurücktritt und eine neue Verfassung ausgearbeitet wird. Die Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Rajoy werfen sie vor, die Demokratie als Geisel genommen zu haben. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt es am Vormittag größere Aufhellungen. In der zweiten Tageshälfte kommen wieder mehr Wolken auf und es kann auch regnen. Freitag bis Sonntag sollte es trotz Wolkenfeldern recht sonnig und meist trocken bleiben bei um 17 Grad.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Energie sparen, das sollte eines der wichtigsten Ziele in der ganzen Energiedebatte sein. So zumindest das Motto einer Tagung der Schweizerischen Energiestiftung. Die Schweiz importiert rund 70% der Gesamtenergie. Der Abbau von Erdöl, Erdgas und Uran aber geschieht oft unter menschenunwürdigen und umweltschädlichen Bedingungen. Kommt hinzu, dass um diese Energievorräte seit vielen Jahren Kriege toben. Deshalb müssen wir Strom sparen. Es braucht effizientere Geräte, eine Lenkungsabgabe und die Energieversorger müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Ihr Ziel sollte es nicht sein, möglichst viel Energie zu verkaufen, sondern die Kunden zum Stromsparen zu bewegen. Benedikt Bachmann hat mit Ulrike Saul gesprochen. Ulrike Saul hat in München das Büro Ökologisch gegründet, das Büro für Energie, Klima und Umwelt.
Warum sollen Energieversorger gezwungen werden, ihren Verkauf von Energie zu reduzieren?
Es geht nicht in erster Linie darum, die Energieversorger dazu zu zwingen, ihren Absatz zu reduzieren, sondern die Energieversorger dazu zu animieren, bei ihren Kunden tätig zu werden, damit die Kunden weniger Strom verbrauchen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen man also diesen Anreiz bei den Kunden setzen kann. Seien das Premiumprogramme, seien das Förderprogramme, sei das eine Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen, wo man dann Industrieunternehmen begleitet, Potenziale zu entdecken und auch zu realisieren.
Welchen Anreiz hat denn ein Energieversorger, die Kunden zum Stromsparen zu bringen?
Also im Moment ist das System so, dass natürlich ein Energieversorger vor allem den Anreiz hat, mehr Energie zu verkaufen, denn nur so kann er im Moment mehr Geld einnehmen. Genau deswegen müsste eben hier die Politik regelnd tätig werden und Stromeffizienzziele für Stromversorger vorgeben und dann eben auch dafür sorgen, dass Stromversorger, die diese Ziele nicht einhalten, beispielsweise mit finanziellen Sanktionen belegt werden.
Sie haben vorgeschlagen, dass man jedes Jahr den Verbrauch vielleicht um 1 oder 1,5% oder so senken würde. Wenn ich jetzt in meinem Haushalt mal alle Optionen umgesetzt habe, ich habe effiziente Lampen, ich habe einen neuen Kühlschrank, ich habe einen modernen Herd, ich schalte alle Geräte aus und so weiter. Also alle Maßnahmen, die gängig, möglich, umsetzbar sind. Dann kann ich eigentlich den Verbrauch nicht mehr weiter senken. Und trotzdem sollte ich, oder wie ist das?
Also das ist natürlich vorbildlich, wenn Ihr Haushalt schon optimal ausgestattet ist, aber das ist eben längst nicht in allen Haushalten so. Deswegen gibt es auch im Haushaltsbereich noch große Einsparpotenziale, auch weil die Technik sich immer weiterentwickelt und noch bessere Geräte auf den Markt bringt. Ja, und nicht nur bei den Haushalten gibt es ein großes Einsparpotenzial, sondern auch in den Betrieben, in den Unternehmen, wo viele ältere Prozessoren oder Motoren laufen, die also ein hohes Einsparpotenzial haben.
Wenn man jetzt einen privaten Haushalt anschaut, dann ist ja, da sagen wir, der Kochherd wahrscheinlich einer der größten Stromverbraucher, sofern der elektrisch funktioniert. Das heißt, wenn man jetzt jemand viel kocht, viel backt, braucht er deutlich mehr Energie, als wenn jemand ständig auswärts ist. Ist das dann wirklich sinnvoll, da Energie zu sparen?
Also ich muss gestehen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob der Herd das größte Problem im Haushalt ist. Natürlich kann man den Leuten nicht das Kochen verbieten und es bringt nichts, dass die Energie an anderer Stelle verbraucht wird. Aber es gibt auch in der Tat beim Kochen noch Möglichkeit, Energie einzusparen. Beispielsweise, wenn man eben mit Deckel auf dem Topf kocht oder wenn man einen Induktionsherd besitzt. Auch da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
Ein zweites Problem ist ja, dass in der Schweiz sind der größte Teil der Leute Mieterinnen und Mieter. Das heißt, sie haben sehr wenig Einfluss auf die Küchengeräte jetzt. Und die sind ja sehr wesentliche Stromverbraucher.
Das ist in der Tat richtig, dieses Problem besteht und da könnte man beispielsweise anknüpfen oder wenn die Energieversorger speziell auf Vermieter ausgerichtete Förderprogramme entwickeln, die also vor allem Vermietern helfen, energieeffiziente Geräte in den Wohnungen, die sie vermieten, installieren. Und genau deswegen ist es eben auch wichtig, dass die Politik auf die Energieversorger zugeht, dass sie wiederum bei ihren Kunden Einsparmaßnahmen durchführen.
Was man sehr häufig hört ist, ich habe ja eine Stromsparlampe installiert, jetzt kann ich die den ganzen Abend brennen lassen. Und früher hatte man vielleicht eine 100 Watt Birne, die dann aber nur so viel gebrannt hat, wie sie gebraucht wurde. Das Bewusstsein, was Energie ist, das ist ja überhaupt nicht mehr vorhanden bei den Leuten. Wie kann man das wieder neu entdecken oder entwickeln?
Genau hier wäre die Lenkungsabgabe ein super Instrument. Das würde nämlich eben die Leute daran erinnern, dass Energie tatsächlich etwas kostet und dass ich eben auch, wenn ich eine Sparlampe brennen habe, am meisten Geld spare, wenn ich die auch abschalte, wenn ich den Raum verlasse.
Sagt Ulrike Saul, Gründerin des Büros Ökologisch, Büro für Energie, Klima und Umwelt in München. In der Schweiz kennt bisher nur der Kanton Basel-Stadt eine Lenkungsabgabe auf Strom. Die Diskussion aber um eine ökologische Steuerreform läuft. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf will bis im nächsten Frühling eine Vorlage ausarbeiten.
95,6. Rabe Info.
Über eine Viertelmillion Menschen haben Syrien bereits verlassen seit dem Ausbruch der blutigen Kämpfe im März 2011, so die offiziellen Zahlen der Vereinten Nationen UNO. Zuflucht finden die Flüchtlinge vor allem in den Nachbarländern, in der Türkei, im Libanon und in Jordanien. Livia Leikauf von der Caritas Schweiz war die letzten 2 Wochen dort unterwegs. 2 Wochen lang war Livia Leikauf von der Caritas Schweiz im Libanon und in Jordanien unterwegs. Sie besuchte Flüchtlingslager und medizinische Kliniken, Nothilfe-Verteilzentren für Hygieneartikel, Decken und Nahrungsmittel, aber auch viele Privathäuser. Denn die allermeisten Flüchtlinge kämen zuerst einmal bei Verwandten, Freunden oder anderen hilfsbereiten Menschen unter, so Livia Leikauf.
Also ich habe viele Familien getroffen, die erstmal bei Freunden untergekommen sind. Aber das können Sie sich selber bei sich selber vorstellen. Sie nehmen gerne mal in einem Notfall eine Familie mit 6 Kindern auf. Aber das ist keine Dauerlösung. Und die Menschen sind teilweise seit 6, 7 Monaten hier. Und dann müssen sie sich halt was suchen, haben aber kein Geld, haben nichts. Das heißt, die ziehen in Garagen, die ziehen in Kellerlöcher, in Zelte. Das sind Unterbringungen, die wir uns gar nicht vorstellen können.
In Jordanien gibt es ein riesiges Flüchtlingslager, wo derzeit fast 40.000 Menschen untergebracht sind. Vor einigen Tagen gab es dort einen Aufstand. Rund 1.000 Menschen protestierten gegen die desolaten Lebensumstände im Lager. Laut jordanischen Hilfsorganisationen setzten sie Zelte in Brand und griffen die Krankenstation an. Im Libanon ist die Lage der Flüchtlinge nicht besser. Dort gäbe es gar keine offiziellen Flüchtlingslager, so Livia Leikauf. Die libanesische Regierung wolle keine zusätzlichen Lager mehr neben den Lagern für palästinensische und irakische Flüchtlinge.
Im Moment ist es wirklich eindrücklich. Ich bin durch im Libanon zum Beispiel durch eine Stadt gefahren, Baalbek im Norden. Und du hast das Gefühl, du fährst durch eine ganz normale Stadt. Und jede Tür, die du öffnest, jedes Fenster, das du öffnest, jeden Stall, den du öffnest, dort leben Flüchtlinge. Ich bin in einem Stall gewesen, das war früher ein Kuhstall, großer Kuhstall. Und der Besitzer hat dort Mauern eingezogen, hat die Räume gefliest und vermietet das als Zimmer an Flüchtlinge. Natürlich ist es offiziell kein Lager, aber da wohnen ratzfatz mal 400 Personen drinnen in einem Kuhstall.
In Auffanglagern, bei Verwandten und Freunden, in Ställen und Zelten warten die Flüchtlinge darauf, zurückkehren zu können. Ein baldiges Ende des Konfliktes in Syrien aber ist nicht abzusehen, so die Einschätzung von Brahimi, dem neuen Syrienbeauftragten der UNO. Über eine Viertelmillion Menschen hat Syrien seit Beginn des blutigen Konfliktes bereits verlassen und es werden noch mehr gehen müssen.
Also die Situation wird sich, denke ich, durch 2 Faktoren verschärfen. Das eine ist, dass mehr kommen, die unterstützt werden müssen. Der Winter steht vor der Tür. Man muss also die Projekte, man muss sie auf Langfristigkeit hin auslegen. Winterversorgung, Decken, Zelte, Heizungen, Dinge, dass die Leute nicht dann auf der Straße leben. Und dann natürlich, wenn Menschen seit 5, 6, 7 Monaten hier leben, die Kinder müssen in die Schule gehen. Die medizinische Versorgung muss gewährleistet werden von allen chronisch Kranken und diesen Dingen. Die Menschen sind hiermit nichts.
Es fehlt an allen Ecken und Enden bei der Versorgung der Flüchtlinge. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, braucht das UNO-Welternährungsprogramm noch rund 60 Millionen Dollar, um die syrischen Flüchtlinge ausreichend mit Lebensmitteln, Medikamenten, Decken und Zelten für den Winter zu versorgen. Von der psychologischen Betreuung der traumatisierten Kinder ganz zu schweigen, meint Livia Leikauf.
Ich habe sehr viel mit Kindern gesprochen und mit ihren Eltern. Und da war ein 7-jähriger Junge, 7 Jahre, der hat gefilmt, wie sein Onkel tot am Boden lag. Oft sitzen die Kinder völlig apathisch rum oder sie sind völlig hyperaktiv. Ein Arzt hat mir erzählt, es sind ganz viele Kinder, die, obwohl sie schon lange aus dem Alter raus sind, nachts Bettnässen. Die Menschen sind traumatisiert. Da ist ganz viel kaputt gegangen.
Sagt Livia Leikauf von der Caritas Schweiz. Nächsten Samstag findet in Bern eine Solidaritätskundgebung mit der syrischen Bevölkerung statt, um 14.30 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern. Weitere Informationen zu den Anliegen und Forderungen gibt's im Internet unter www.asyl.ch/Syrien.
Rabe Info 95,6.
34 Journalisten stehen in einem Massenprozess in der Türkei vor Gericht. Sie werden beschuldigt, kritisch über den Kurdenkonflikt berichtet zu haben und mit der KCK zu sympathisieren. KCK ist die Union der Gemeinschaften Kurdistans, die ein unabhängiges Kurdistan anstrebt. Die türkische Regierung bezeichnet die KCK als terroristische Organisation. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Verhaftungswellen gegen angebliche KCK-Mitglieder. Das Rabe Info hat im Vorfeld bereits über den Massenprozess berichtet. Nach 3 Tagen Gerichtsverhandlung ist der Prozess nun erneut unterbrochen worden. Benedikt Bachmann sprach mit Antonia von der Behrens, Anwältin und Prozessbeobachterin in der Türkei. Er wollte von ihr wissen, wie der Prozess ablief.
Der Prozess dauerte insgesamt 3 Tage, obwohl eigentlich 4 Tage vorgesehen waren. Es hat sich leider viel bestätigt, was man vorher befürchtet hatte. Am letzten Prozesstag wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen von dem Verfahren und es wurden nur noch offizielle Pressevertreter zugelassen, aber keine sonstige Öffentlichkeit mehr. Das war eigentlich der negative Höhepunkt in dem Verfahren.
Von offizieller Seite heißt es, dass die Journalisten nicht wegen ihrer journalistischen Tätigkeit, sondern wegen anderer Tätigkeiten und Mitgliedschaften inhaftiert worden sind. Wie wurde da am Prozess argumentiert?
Ja, die Anwälte haben dargelegt in dem Verfahren, dass in der Anklageschrift, die über 900 Seiten beträgt, dass dort als Beweis für die angebliche Mitgliedschaft der Journalisten in dieser sogenannten KCK, dieser Organisation, dass dafür lauter berufsbezogene Tätigkeit dort aufgeführt ist. Das heißt, da sind Artikel in der Anklageschrift wiedergegeben, die die Journalisten geschrieben haben. Da sind Telefongespräche aufgeführt, die die Journalisten mit Informanten geschrieben haben in Vorbereitung von Artikeln. Und die Anwälte und Verteidiger haben in dem Verfahren eben sehr deutlich gemacht, dass eigentlich die Essenz dessen, was man ihnen vorwirft, ihre journalistische Tätigkeit, dass sie kritisch über die kurdischen Probleme in der Türkei berichtet haben und dass das aus der Anklageschrift deutlich wird, weil genau das ist, was dort aufgeführt wurde.
Warum ist denn das für die Türkei bedrohlich, wenn Journalisten kritisch schreiben?
Ja, das kann man natürlich von außen schwer beantworten. Man sieht eben in der Türkei die Tendenz, dass sämtlicher kritischer Journalismus, insbesondere was das kurdische Problem angeht, aber auch andere Sachen, dass der massiv unterdrückt wird, dass den Anschein hat, dass die AKP versucht, kritische Gegenstimmen aus allen Richtungen, sowohl aus der kurdischen als auch aus der linken, als auch von der rechten oder nationalistischen Seite, die zu unterdrücken und die Medien auf einen Einheitskurs zu bringen, der wohlwollend über die Regierungstätigkeit der AKP berichtet.
Das heißt, terroristische Mitgliedschaften und terroristische Aktivitäten, das wurde ihnen überhaupt gar nicht vorgeworfen.
Das ist richtig. Man wirft ihnen eben vor, Mitglied in einer angeblich terroristischen Organisation zu sein. Also so wird die KCK von türkischer Seite aus bezeichnet. Allerdings gibt es überhaupt gar keinen einzigen Vorwurf, der mit Gewalt zu tun hätte, der mit dem Aufruf von Gewalt zu tun hätte, geschweige denn irgendwelche Waffen. Ja, solche Vorwürfe gibt es noch nicht mal von der türkischen Seite gegen die Journalisten. Und das, was ihnen vorgeworfen wird, ist die Tätigkeit, die sie entfaltet haben als Journalist. Alle Personen, die man in den letzten 2-3 Jahren inhaftiert hat, die aus der kurdischen Zivilgesellschaft kommen, sollen allesamt Mitglied in dieser Organisation sein.
Was wurden für Urteile gefällt?
Der Prozess hatte eben erst begonnen jetzt. Wir hatten diese 3 Verhandlungstage und nach dem 3. Verhandlungstag wurde dann unterbrochen und der Prozess wird weitergeführt am 12. November. Das heißt, es ist völlig unklar, wie lange das noch dauert, wann es jemals Urteile geben wird. Die Erfahrung im Augenblick sagt, dass es wahrscheinlich noch mindestens 2 Jahre sich hinziehen wird, bis es überhaupt zu einem Urteil kommt. So lange werden die allermeisten der Journalisten wahrscheinlich noch in Untersuchungshaft bleiben. Also 44 sind angeklagt, 36 sind in Untersuchungshaft und von diesen 36 wurden nur 2 entlassen und alle anderen 34 müssen jetzt weiter bis auf jeden Fall 12. November in Haft sein. Vielleicht eben oder wahrscheinlich sogar noch sehr viel länger.
Was bedeutet das für die Annäherung der Türkei an die EU?
Auf jeden Fall ist es so, dass im letzten Fortschrittsbericht, den die EU immer über die Beitrittskandidaten herausgibt, also auch über die Türkei, dass dort das Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit einen relativ großen Raum eingenommen hat und dass auch diese sogenannten KCK-Verfahren, dass die sehr kritisch beleuchtet wurden und dort auch hervorgehoben wurde, dass in der Türkei eine Vielzahl von Journalisten in Haft sitzen. Nicht insgesamt sind es annähernd 100 und eben in unserem Verfahren allein 34. Wie weit das letztendlich auf die Verhältnisse Türkei-EU einen Einfluss hat, ist natürlich schwer zu sagen, da ja noch ganz andere Interessen im Spiel sind.
Sagt Antonia von der Behrens, Anwältin und Prozessbeobachterin in der Türkei.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Sendung gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit als Podcast, zu finden auf rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.